Wow, das wird eine richtig, richtig krasse Session zum Thema Profit mit unserem Outside-CFO, mit Mathieu Schuler himself. Wir gehen am Anfang tief ins Thema Zahlen, ins Thema KPIs rein, wie man KPIs wie Profit, EBITDA und natürlich auch Gewinnmarge in diesem Fall perfekt optimiert und berechnet. Und hinten raus gehen wir in strategische Themen, wie wir das auch wirklich im Unternehmen umsetzen können. Let's rock it!
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo, 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 meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode im Profit Podcast mit Mr. Profit himself, dem Outside CFO Mathieu Schuler. Mathieu, mein Lieber, schön, dass du Zeit hast.
Ja. Servus Patrick, grüß dich, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Wird grandios, ich freue mich auf richtig vollgepackte Minuten zum Thema Profit. Wir haben vor einem Jahr haben wir begonnen, wir zwar die Profit Challenge innerhalb der Mastermind zu launchen. Die haben wir dann ja 6-7 Wochen gemeinsam gemacht und dadurch hunderte Unternehmer dabei unterstützt, ihre Businesses rentabel zu gestalten und sehr, sehr, sehr viel von den Ideen, die auch im Profit-Podcast jetzt so kommuniziert werden, sind damals irgendwie entstanden aus unserer Zusammenarbeit. Da bin ich super dankbar. Profit. Warum ist Mathieu Schuler eigentlich Mr. Profit? Hol uns da mal ab.
Yes, also danke für die Überleitung. Profit himself klingt ja so, als würden wir uns den ganzen Tag um nichts anderes kümmern als um Profit. Ist auch tatsächlich so, weil wir als externer CFO unterwegs sind, wie ihr hinter mir seht. Als Outside CFO gebrandet sind wir unterstützend an der Seite von Unternehmern, die auf einem schnellen Wachstumskurs sind, quasi egal, ob die 1 Million oder 15 Millionen machen, weiter skalieren möchten und das Ganze natürlich mit genügend Liquidität und Gewinn tun möchte. Genau dafür haben die uns an der Seite. Wir unterstützen quasi dabei, einmal ein Controlling aufzubauen, was eine gute Steuerung ermöglicht, denn da kommen wir wahrscheinlich auch im Laufe des Interviews noch drauf. Eine gute Steuerung ermöglicht dir halt eben auch genügend Profit zu machen, damit dieses Geld, wie man immer so schön sagt, nicht irgendwo in schwarze Löcher versickert und du am Jahresende dich fragst, für was haben wir denn jetzt eigentlich hier gearbeitet? Für 10% Gewinn, ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht erst anfangen. Das heißt, wir müssen Profit steigern, wir müssen für Liquidität sorgen und genau das tun wir in unserem Full Service als externer CFO.
Mega gut, mein Lieber, du sagst 10% Profit, dafür arbeiten wir nicht. Was ist denn eine gute Profit-Benchmark? 20%, 25%, 30%?
Ja, das ist halt natürlich auch immer ein guter Claim, ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Das Thema ist ja, wir können ja nie alles wie immer im Leben über einen Kamm scheren und dann eine grundsätzliche Aussage treffen. Aber ein Unternehmen, was jetzt beispielsweise im Online-Bereich, im Dienstleistungssektor, im Beratungssektor unterwegs ist, ja, wo es nicht wirklich um eine produzierende Maßnahme geht, was nur 10% Gewinn macht, ist definitiv zu niedrig. Ja, dann hast du irgendwo Profitlöcher, was dir am Schluss für ein schnelleres Wachstum halt einfach Geld frisst. Das heißt, in den Bereichen sind wir zwischen 20 und 25 und 30% in dem Bereich eigentlich unterwegs. Ja, je nach Geschäftsmodell natürlich auch nochmal untergliedert. Produzierende Bereiche klammern wir mal aus, da hast du total andere Hebel, genauso wie in der Baubranche und so weiter, haben auch ein paar Unternehmen bei uns. Aber so die Grundsatzaussage ist, wer unter 15% fährt, macht irgendwas falsch in seinem Unternehmen.
Sehr, sehr, sehr spannend. Eine Frage, die ich mir früher oft gestellt habe, jetzt habe ich mehr Antworten darauf in meinem Kopf, ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist, warum sind 50% Profit eigentlich nicht zwingendermaßen was Gutes? Also ich denke mir, wenn ich 25, 30 maximal, ja, Wachstum, aber man kann ja auch irgendwie langsamer wachsen und 50-60% Profit sogar machen, je nachdem, welches Geschäftsmodell. Ich erinnere mich an mein Online-Kurs-Business. 790 Euro Facebook-Ads-Kurs kosten null, also variable Kosten null. Ad-Spend und Customer Acquisition. Und wenn ich dann einen Zweier ROAS hatte, quasi 400 Euro Ad-Spend oder Cost per Acquisition für einen 790 Euro Kurs, habe ich more or less 50% Profit-Marge gemacht. Aber ich würde es gerne mal von deiner Perspektive hören. Warum ist eine zu hohe Profit-Marge eigentlich auch nichts Gutes?
Genau, ja. Also die zentrale Frage, die ich dir dazu stellen würde, Patrick, ist ja, wie viel, als du diesen Online-Kurs verkauft hast, hast du denn selbst gemacht von dieser Arbeit?
Also die Erstellung war natürlich extrem viel und extrem aufwendig und ich habe sicher ein Jahr Arbeit reingesteckt in die Erstellung und das sind schon gute Punkte. Ich check schon viele Dinge, auf die du hinaus möchtest, aber dann quasi, wenn es dann mal erstellt ist, dann nicht mehr. Dann ist es quasi, ja.
Genau. Hattest du zu dem Zeitpunkt dann schon ein Team und eine große Infrastruktur, die du bedienen musstest damit?
Am Anfang nicht, später ja, also wirklich groß nicht im Vergleich zu jetzt, weil es sind wirklich 15 Leute im Organigramm und so, davor waren wir 3. Aber durfte man natürlich schon den Fixkostendeckungsbeitrag, darf man natürlich schon noch mit reinberechnen.
Ja, also warum, dass ich das frage, das ist nämlich genau der Grund, warum zu viel Profit nicht gut ist, aber zu wenig halt eben auch nicht. Deswegen gibt es da bestimmte Grundregeln, weil jetzt nehmen wir mal an, du hast enorm viel Profit und machst 40% oder 50% von allem, was du verdienst, bleibt bei dir hängen. Ja? Als allererstes würde ich dann schauen, okay, was macht der Unternehmer tatsächlich mit 50% Profit denn noch selbst? Ja? Und das ist meistens so eine Indikation dafür, dass du als Selbstständiger unterwegs bist, noch kein Team aufgebaut hast, dein Fixkostenapparat so niedrig gehalten hast, aber du eigentlich komplett im Hustle bist, je nachdem natürlich, ob du jetzt skalierbar Online-Produkte erstellt hast oder natürlich tatsächlich in einer Beratung unterwegs bist und das alleine machst. Ne? Das sind zwei verschiedene Wege dann, die es gibt. So, und wenn du als Unternehmer sagst, okay, ich gehe jetzt aber auf die Wachstumsschiene und du machst immer noch 50%, dann wächst du eigentlich zu langsam. Mal so gesehen, ne? Weil du mit 50% dein Wachstumspotenzial prinzipiell verschwendest, wenn du dir zum Ziel gesetzt hast, tatsächlich schneller zu wachsen. Das heißt, du könntest ja zwischen 20 bis 30% mehr Geld ins Wachstum stecken. Jetzt nehmen wir mal klassisches Beispiel Ad Spend, ja? Und statt 50% Gewinn nur 30% Gewinn fahren, aber du hast 20% mehr investiert, damit aus dieser Investition quasi mehr Umsatz am Schluss wird, um dein Unternehmen quasi noch schneller zum Wachsen zu bringen. Und wenn du dir das zum Ziel gesetzt hast und es nicht tust, dann verbrennst du letztendlich Wachstumspotenzial und damit halt auch Geld der Zukunft, was dir noch nicht in der Geschwindigkeit zufließen wird. Ja? Also das sind die Skalierungsparameter, die man halt beachten muss. Wie viel investierst du ins Unternehmen zurück, damit es immer noch genügend Gewinn gibt? Und genügend Wachstum. Da ist dann quasi diese Waage, die man einmal durchplanen darf. Ne? Das entsteht durch gute Planung und durch KPIs, die man dann steuern kann. Hey, wie viel Return on Invest, wie viel ROAS entsprechend habe ich auf meinen Einsatz. Und wenn ich weiß, wie bei uns jetzt beispielsweise, ich habe 1:30, ist jeder Euro, den ich da nicht reinstecke, ein vergeudeter Euro. Weil ich weiß, hey, ich möchte weiter wachsen, wenn ich es nicht tue, dann verschwende ich gerade ein 1:30 ROAS und mache nichts daraus. Ja? Und da sind wir dann bei der Potenzialverschwendung. Umgekehrt, wenn ich viel zu wenig Profit mache, ist es halt ein Zeichen, dass meine Kosten viel zu schnell gestiegen sind im Verhältnis zu meinem Unternehmenswachstum. Ja? In den meisten Fällen haben wir dann einen riesigen Fixkostenapparat aufgebaut, Team viel zu schnell, viel zu groß gewachsen, ohne dass wirklich Umsatz dahinter steckt. Und dann mache ich halt weniger Profit, wenn ich in der Skalierungsphase bin.
Mega. Wir sind genau auf dem Level von Deep Knowledge, was ich mir wünsche im Profit-Podcast. Richtig geil mit dir. Lass uns vielleicht einmal noch auf Meta-Ebene gehen und sagen, Profit, was ist das eigentlich genau? Umsatz minus Kosten, oder was ist Profit in deiner Definition?
Genau, ja. Also wir unterscheiden ja immer zwischen Cashflow und zwischen Profit letztendlich, ja. Und in meiner Definition ist Profit einfach ausgedrückt wenn du das jetzt einem Kind erklären würdest, ist das, was hängen bleibt in deinem Unternehmen netto. Ja, das heißt, nach Abzug eines, also du verdienst 10 Euro und nach Abzug sämtlicher Dinge, die du dafür bezahlen musst, das, was unterm Strich stehen bleibt, das ist Profit. Das ist das, was du in deine eigene Tasche quasi abführst.
Fixkostendeckungsbeitrag würdest du da reinnehmen oder nicht?
Du meinst die Deckungsbeiträge?
Ja, wenn du beispielsweise sagst, Online-Kurs-Business, damals bei mir, sagen wir 800 Euro der Kurs, 400 Euro Ad-Spend, die 400 Euro sind jetzt Profit, also nicht Profit, wenn ich zusätzlich noch 30.000 Euro Fixkosten im Monat für Büro, Team etc. Software habe und ich weiß, dass ich quasi, sagen wir mal, on average, um da jetzt mal was reinzubringen, ich habe 30.000 Euro Fixkosten, wenn ich 10 Kunden hätte, könnte man ja quasi sagen, jeder Kunde müsste 30.000 durch 10, 3.000 Euro Fixkosten auch decken irgendwie, wenn ich 100 Kunden hätte, quasi 300. Sagen wir, beim Online-Kurs-Business ist es more realistic, dass ich 100 Sales habe. Würdest du diese Fixkostendeckung auch irgendwie rein auf die Profit-Calculation oder nicht? Weil es wäre immer noch rentabel, wenn ich von 100 Kunden ausgehen würde und 30.000 Euro Fixkosten. Oder ist Profit sowieso vor Fixkosten anzusetzen?
Nee, also Profit ist für mich nach allem. Ja, also wirklich nach allem, wenn man jetzt mal alles in einen Topf wirft, Umsatz abzüglich aller Kosten, egal wo die angefallen sind, das, was hängen bleibt, ist Profit, aus der grundsätzlichen Perspektive gesprochen. Und ich glaube, den Punkt, den du jetzt auch gerade gemeint hast, war dann halt Profit pro Produkt entsprechend auch. Das heißt, ich habe einen Produktpreis, davon muss ich aber natürlich meinen Fixkostenapparat zahlen. Ja, und ich muss dir den Entstehungspreis zahlen, der ja bei einem Online-Produkt marginal ist, ja, weil ich das ja vervielfältigen kann, ohne dass neue Kosten dadurch entstehen, außer du zahlst ein paar Plattformgebühren oder ähnliches, ja. Und da würde ich quasi im Produkt selbst auf jeden Fall diesen Wasserkopf, wie man da immer so schön dazu sagt, den musst du quasi auf die einzelnen Produkte umlegen, damit du den Profit pro Produkt quasi auch tatsächlich hast, ja.
Verstanden. Dankeschön, mein Lieber. Jetzt, wo wir Profit extrem gut definiert haben, würde ich gerne auf einen konkreten Case übergehen mit dir, mein Lieber, und zwar den Agentur-Case, die hin und wieder Leads einsammeln, weil ja nicht alle hier Online-Kurse haben. Mein Lieber, ich meine, du hast jetzt keine klassische Agentur in dem Sinne, ist mir eine Beratung natürlich, aber du hast so einen geilen Marketing-Move gemacht, der extrem profitabel war. Magst du ihn vielleicht mit uns teilen? Weil ich glaube, den können viele anwenden, wenn es darum geht, hey, ich habe ein paar Leads in der Pipeline, wie wärme ich die nochmal gut auf? Weil ich glaube, das ist so ein krasser Profit-Hebel. Es wäre schade, wenn wir den nicht teilen würden.
Ja, ich weiß schon, worauf du raus willst, Patrick. Wir hatten es ja schon mal drüber. Also, ne, der entstand wirklich komplett durch Zufall und wir haben dann angefangen zu spielen. Und spielen bedeutet halt einfach mal, andere Dinge auszuprobieren. Und ich saß, als ich die Calls noch selbst gemacht habe, vor unserem CRM und in Close kam dann plötzlich so während dem Telefonat schon, während ich den Anruf, so auf, hey, der hat sich ja vor einem Jahr bei uns eingetragen. Auf den Tag genau ist der bei uns ins CRM reingewandert. Und wir haben draußen natürlich Leadmagnet mit Werbung bespielt und so weiter. Ne? Das ist so der klassische Standardweg, wie man bei uns dann auch in unseren Funnel reinkommt. Und in dem Moment sage ich zu ihm, hey, wie fühlst du dich eigentlich an deinem besonderen Tag? Und er war komplett perplex und meinte, er weiß jetzt gar nicht, um was es geht. Ne? Und dann sage ich, hey, guck mal, also du hattest dich genau vor einem Jahr bei uns eingetragen. Hier ist Mathieu und so weiter und so fort. Und in dem Moment habe ich dann für mich nochmal erkannt, boah, krass, wie unfassbar einfach es ist, eigentlich aus der Masse rauszustechen, weil der wird bestimmt von 5 Vertriebsprofis am Tag angerufen und du kommst dann und sagst dem herzlichen Glückwunsch, vor einem Jahr hast du dich eingetragen. Wir haben zwar schon 3-mal telefoniert, woran du dich gar nicht mehr erinnern kannst, weil du so oft angerufen wirst. Und dadurch hat er bei uns einen Termin gebucht und ist bei uns auch noch Kunde geworden. Ja, so, und dann haben wir angefangen, genau das auszurollen und haben geschaut, okay, wer hat sich wann eingetragen? Und wir sind dann hingegangen und haben dann entsprechend die Leute einfach gewertschätzt, dass die so lange in unserer Welt sind. Wir haben dann auch noch geprüft, hey, lesen die regelmäßig unsere Newsletter und so weiter und haben das als Engel benutzt, um einfach die Leute noch gezielter abzuholen. Und es hat ultra gut funktioniert tatsächlich. Ja, also, wenn mich jemand anruft und genau sowas sagt, dann fühlst du dich doch automatisch ultra gewertschätzt und hast ja dann einen total persönlicher Bezug dazu. Und ich glaube, das hat dann diesen Unterschied gemacht für uns auch nochmal, ne?
Mega cool. Richtig, richtig cooler Marketing-Move. Generell Learning, dass sich alle Hörerinnen und Hörer mitnehmen sollten, also wenn ihr eine Leadliste habt, wenn ihr die Telefonkontakte rumliegen habt, ruft die regelmäßig mal an. Also mit dem, das ist schon mal der erste Punkt, also da darf ich mich selbst an der Nase fassen, wir machen das noch viel zu wenig, aber dieser Engel von, hey, du bist jetzt genau ein Jahr bei uns im Newsletter, gratuliere, dass du so ein loyaler Newsletter-Leser bist, wir sehen das ja regelmäßig bei uns auch, das ist ein cooler Move, mega geil, danke fürs Teilen.
Ja. Na, und dann bist du halt ein Jahr später, auch wenn der letztes Jahr bei uns kein Kunde wurde, ist er halt ein Jahr später ein Kunde geworden, nur auf Basis von Follow-up. Und das zeigt dann natürlich mal wieder, dass da Marketing, Newsletter und grundsätzlich halt dieses ganze Follow-up-System halt ultra lohnenswert ist, weil du dann damit auch nochmal diese Verbindung aufgebaut hast über die Zeit.
Agree, fully agree. Das klingt ja sehr cool. Ich weiß, dass du in den letzten Jahren richtig nice skaliert hast, mein Lieber. Bist ja auch bei uns im Seven-Figure-Club. Also echt richtig, richtig cool, was du alles über die letzten Jahre aufgebaut hast beim Skalieren. Was war denn ein Fehler, so im Nachhinein betrachtet, beim Skalieren? Was hättest du vielleicht anders machen können? Was hast du vor allem noch daraus gelernt, lieber Mathieu?
Ja, spannende Frage, Patrick. Also ich würde sagen, grundsätzlich haben wir viele Fehler gemacht, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, das bleibt ja auch nicht aus auf dem Weg. Und durch die Fehler sind Learnings entstanden. Aber ich würde jetzt einfach mal zwei teilen. Einer von uns und einen, den ich halt ständig sehe, den er uns zum Glück nicht unterlaufen ist, weil wir ja selber diese Themen im Griff haben. Aber grundsätzlich bei uns war einfach das Thema Vertrieb lange Zeit der Knackpunkt. Und ich habe zu früh angefangen, mich selbst aus dem Vertrieb rauszunehmen. Und dann habe ich einfach die Performance-Stream gesehen. Ja. Und dann habe ich quasi immer, bin ich zweimal an dem Punkt gewesen, dass ich 3 Monate quasi mehr oder weniger so eine abfallende Performance hatte, dann aber zu spät wieder eingestiegen bin, weil ich es zu früh abgegeben habe und dann selber nicht mehr hinterher war. Habe dann nur noch die Performance fallen sehen. Und das hat uns halt letztendlich 6 Monate Zeit gekostet, unterm Strich, ne, wo keine wirkliche Abschlüsse in der Höhe stattgefunden haben, wie sie halt davor stattgefunden hatten, als ich selber gemacht habe. Ja, das war also so Learning Nummer 1. Hey, stell Vertriebler ein, die mitwachsen, aber die müssen halt auch 100% das liefern, was du als Gründer und Geschäftsführer lieferst, um dein Produkt zu verkaufen. Und das würde ich halt heute nochmal anders machen. Ich würde mit denen mitlaufen, erstmal ein halbes Jahr. Und wenn ich weiß, dass die genauso performen wie ich, dann rausgehen und nicht gleich rausgehen und sagen, hier, mach. Und schon daran glauben quasi, dass das funktioniert. Das war halt so für mich das größte Learning tatsächlich in der Phase. Ja. Also Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich das, was uns bei alle unseren Kunden auffällt, ist halt, okay, Profit geht letztendlich in der Skalierung immer flöten. Ja. Warum? Weil nicht sorgfältig geplant und gesteuert wird. Und genau das ist letztendlich auch der Punkt, warum dass die gerade gegründete Unternehmer halt in den ersten 3 bis 5 Jahren halt Liquiditätsengpässe bekommen und teilweise sogar pleite gehen, weil eben sowas nicht sauber durchgeplant ist. Ja? Und ich glaube, jeder hier, der das Video sieht, der fragt sich auch manchmal, hey, ich mache doch so viel Gewinn, wo ist der eigentlich? Der ist ja gar nicht auf dem Konto, was ist da los? Warum passiert das? Und gerade im Agentur-Case, wie du ihn eben angesprochen hast, Patrick, passiert das halt so oft. Ich habe mein Geld nicht auf dem Konto, ich habe aber eigentlich Gewinn gemacht. Und dann nimmst du das mal 12 Monate und plötzlich hast du kein Geld mehr auf dem Konto und landest im Liquiditätsengpass und fragst dich, wie kann das sein? Was habe ich falsch gemacht? Ne? Und genau das ist halt der Punkt, den du in einem frühen Stadium schon planen musst und steuern musst in der Liquiditätsphase, wo du halt noch Liquidität hast und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und das ist das, was die meisten einfach falsch machen und deswegen halt auch innerhalb von 5 Jahren dann irgendwie das Unternehmen gegen die Wand fahren, leider.
Mega spannend. Da passt ja eigentlich gleich meine Folgefrage perfekt dazu. Welche Systeme oder Prozesse machen denn einen Unterschied zwischen Wachstum und echten Profit? Weil du sagst, viele Unternehmer, viele Kundinnen und Kunden von euch erleben das, dass man quasi ja, Umsätze steigert, aber irgendwie bleibt dann doch irgendwie nichts über für uns als Gründerinnen und Gründer. Was macht den Unterschied zwischen rentablen Wachstum und einfach nur Umsatzsteigerung?
Ja, ich glaube, das ist halt mit einem Wildwuchs verbunden. Ja, ich meine, lass uns einfach mal direkt in ein Beispiel reingehen. Du startest eine Agentur, bist im ersten, zweiten, dritten Jahr, machst vielleicht knapp siebenstellige Umsätze und sagst jetzt, okay, unser Produkt funktioniert, wir haben ein gutes Marketing, ja, wir gewinnen Kunden, sonst wären wir bisher nicht so weit gekommen. Also wir haben ein Product Market Fit, wunderbar. So, und dann sagen wir, ja, lass uns jetzt mal aufs Wachstum gehen. Und dann machen die meisten Folgendes, sagen halt, ja gut, bisher hat das halt so funktioniert, jetzt machen wir einfach doppelt so viel, dann kommt doppelt so viel raus. Ist aber falsch, weil es wird niemals doppelt so viel rauskommen. Das Einzige, was doppelt so viel sein wird, werden deine Kosten sein, aber der Umsatz wird sich halt nicht in der Geschwindigkeit verdoppeln oder verdreifachen. Und du musst eigentlich in der Steuerung es schaffen, die Kosten nicht zu verdoppeln, sondern halt nur, und das sind die Skalierungseffekte, die Kosten vielleicht nur marginal um 10-20% zu heben, während du deinen Umsatz aber um 100% hebst. Und dann hast du erst eine Skalierung. Ne? Also diese Skala-Effekte heißt ja, ich habe gleiche Kosten, mache mehr Umsatz und damit mehr Profit. So, und wenn ich das nicht richtig steuere, dann habe ich eigentlich ein Wachstum, was halt immer in zwei Linien läuft. Das eine ist der Umsatz, der steigt linear an, aber meine Kosten, die steigen halt mit und irgendwann bin ich mit diesen beiden Linien so, dass die Kosten sogar den Umsatz übersteigen und ich dann halt ins Minus gerate, weil ich Personal zu schnell anstelle, weil ich zu viel Personal habe, weil ich die Prozesse nicht nachgezogen bekomme durch heute, ne, mit Automatisierung, KI und so weiter. Das heißt, ich schaffe mir da tendenziell mein eigenes Grab. Und dann passiert noch Folgendes, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Deine Vertriebsperformance lässt nach. Du machst mal 1, 2, 3 schlechte Monate und plötzlich hast du ein Minus-Profit. Und da willst du halt nicht sein. Ja? Dann hast du auf diesem Weg vergessen, eine genaue Budgetierung zu machen, damit du weißt, hey, so viel darf ich ausgeben. Das müssen die Umsatzziele sein, um Profit X zu erreichen. So, da gibt es ja auch das bekannte Buch Profit First. Das ist genau nach dem gleichen Prinzip, was ich gerade sage. Du musst dir klar machen, dass du die Ausgaben nicht steigern darfst, einfach im Wildwuchs, sondern die Ausgaben müssen zu dem passen, was du gerade tatsächlich an Geld verdienst und was die Pipeline sagt. Und wenn du jetzt ein personalintensives Business hast, wie eine Agentur, was ja inzwischen auch so ein bisschen im Wandel ist durch die Automatisierung, dann kommst du halt an den Punkt, dass du erst Personal einstellst und dann Kunden gewinnst. Und dann bist du halt immer in diesem Gap drin. Dann gibt's Kunden, die zahlen nicht. Dann bist du da 14 Tage, 30 Tage oder 45 Tage im Zahlungsverzug. Dann kommt dein Geld schnell langsamer aufs Konto. Gleichzeitig steigen deine Kosten. Und was das dann am Schluss auch für dein Konto bedeutet, ist ja, dass du am Schluss einen Liquiditätsengpass hast. Ja? Kunden, die zu spät zahlen, du musst Kosten vorstrecken. Die Überschneidung bei der GmbH wird ja auch immer größer. Das heißt, du hast plötzlich Lohnsteuer, Krankenkassen, Steuervorauszahlungen zu leisten für Geld, was du vielleicht noch gar nicht eingenommen hast von deinen Kunden. Und dann kommst du halt schnell an den Punkt, dass du ohne Liquiditätsplanung eigentlich heute gar nicht weißt, wo du gerade stehst. Und das ist dann letztendlich gefährliches Wachstum, wo man sagt, okay, diese Systeme brauchst du einfach, was du monatlich und wöchentlich checken darfst, damit du eben nicht an den Punkt kommst. Ja? Dann bist du im echten Wachstum, dann machst du auch Profit und dann kannst du die Entscheidungen so treffen, dass du halt weiterhin auch Profit machst, auch wenn mal ein Kunde wegbricht, auch wenn mal Zahlungen ausfallen etc.
Mega spannend, mega, mega spannend. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich fand es auch spannend, dass du sagst, statt Verlust negativer Profit, also Minus Profit, ist eine sehr, sehr coole Art und Weise, das so zu sehen. Und was sind jetzt konkrete Maßnahmen? Du sagst, okay, Personalkosten reduzieren, agree, bei Agenturen, Automatisierung, KI. Was siehst du denn sonst? Also wirklich ganz konkrete Maßnahmen. Jetzt wieder, also das mit den zwei Linien check ich, sehe ich genau gleich wie du. Was macht man jetzt als Agentur wirklich, damit die Kosten halt quasi nur marginal ansteigen, aber der Umsatz um 100% steigt?
Ja. Ich glaube, ich habe das auch auf der einen oder anderen Mastermind geteilt und ich würde einfach mal so universelle Hebel darstellen. Ja, also universell bedeutet, die funktionieren für ein produzierendes Unternehmen wie für eine Marketingagentur. Also völlig egal, die funktionieren immer. Das ist wie das universelle Gesetz letztendlich. Ja, und ich glaube, dass viele sich gar nicht bewusst sind darüber, dass sie mal ihre Preise anschauen sollten, um überhaupt an diese Profitgrenze von 25 oder 30% zu kommen. Weil ich behaupte, zumindest das, was ich sehe, wenn ich in ein Unternehmen reinschaue, dass Preise so nicht kalkuliert sind, dass sie zu den aktuellen Kosten dann auch tatsächlich 30% Profit unterm Strich abwerfen könnten. Und wenn das rauskommt in der Preiskalkulation, dass ich eigentlich hier einen Profitfresser drin habe statt einen Profitmaker, dann habe ich halt massig Geld verbrannt. Ja, ich verbrenne da 10% meines Jahresgewinns und das macht halt schon bei einer Mio sechsstelliger Betrag aus. So, das heißt, Punkt Nummer 1, Preis kalkulieren und dazu sorgen, dass der Preis genügend Marge drin hat, basierend auf meine Ist-Kosten. Und das heißt nicht, dass ich das einmal mache und dann in 24 Monaten da wieder drüber schaue, weil ich habe ja inzwischen auch Kosten, die steigen. Ich stelle neues Personal ein, ich sorge für Prozesse, ich gucke, dass die Infrastruktur passt und. Das heißt, die Kosten, die schwanken ja ständig, die gehen ständig nach oben. Also muss ich darauf schauen, dass ich mindestens einmal im Quartal meine Preiskalkulation verifiziere und dann meine Preise auch anpasse. Ja, das heißt, 10% Preissteigerung, nehmen wir mal an, du machst es von heute auf morgen, dann machst du, wenn du dadurch keine steigende Kosten hast, Klammer zu, 50% mehr Profit sofort. Pro Verkauf natürlich, also ne, pro Produkt.
Crazy. Du machst die Hälfte mehr Gewinn, wenn du deine Preise einfach um 10% anhebst.
Ja.
Und das ist also, bei welcher Profitmarge bei 20% oder bei welcher Kalkulation geht das genauso auf, dass es 50% mehr Gewinn ist?
Ja. Müssten wir jetzt einmal in Zahlen darstellen, dann wäre das wahrscheinlich visuell klar. Ich habe dazu auch auf meinem YouTube-Kanal ein Video. Also guck mal, nimm mal an, du machst 100.000 Euro Umsatz und sagst, du steigerst deine Preise um 10%. Nimm mal ein ganz einfaches Beispiel. Das heißt, du würdest quasi 100.000 Euro, machst 10% obendrauf, dann machst du 110.000 Euro Umsatz. Du hast davor 20% Gewinn gemacht, heißt 20.000. Ja, das sind 20% gewesen. Und jetzt sagst du, die 110.000 Euro, die ich Umsatz mache, da habe ich ja die 10.000, die ich jetzt aufgeschlagen habe auf den Preis, da sind ja die Kosten nicht gestiegen. Das heißt, ich mache plötzlich statt 20.000, mache ich 30.000 Euro Gewinn, habe aber nicht mehr Kosten. Ja, also habe ich eine Gewinnsteigerung von 50% von dem eigentlichen Betrag. Wenn ich vorher 20 gemacht habe, und jetzt 10 mehr macht, dann steigere ich meinen Profit um 50.
Das ist schon echt mindblowing. Also ich kann mich erinnern in Ibiza nach deiner Speech, die ja auch einen Award gewonnen hat. Also gratuliere nochmal von der Seite, lieber Michael.
Ja, danke.
Recording hier bei uns im Mastermind Online-Portal. Die war echt gut und ist danach auch jeder zu mir hergegangen und gesagt, boah, ich muss echt die Preise um 10% erhöhen. Du hast ja sogar auf der Bühne gesagt, alle dürfen das außer Patrick.
Genau, richtig, ja. Nein, das ist, also das, was ich gerade erklärt habe, da gibt es ja ein Säule-Diagramm dazu, also können wir auch gerne nochmal im YouTube-Video verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Aber das ist tatsächlich so, ne? Weil die 10.000 Euro mehr Umsatz, ohne die Kosten zu steigern, das sind 50% deines aktuellen Gewinns gewesen, wenn du 20% aus 100.000 machst.
Das ist wirklich mindblowing, mein Lieber.
Gibt's so, funktioniert überall, funktioniert in jeder Branche grundsätzlich, ja? Ist eine mathematische Rechnung.
Gibt es irgendwelche Hacks, wie man das leicht durchbringt? Zum Beispiel mein Steuerberater, der hat einfach in dem Vertrag drinnen, dass jedes Jahr die jährliche Fee um 4% angepasst wird, inflationsangepasst. Das ist mal eine Sache. Und das war die ersten ein, zwei Jahre ein Thema für mich. Ich habe gesagt, ja, aber machst du genau das Gleiche, kannst du nicht einfach jetzt mehr verlangen. Aber irgendwie bin ich seit 7 Jahren dort und das ist halt jetzt einfach so part of the game, dass das jedes Jahr teurer wird. Gibt's irgendwelche Hacks, die dir da einfallen, wie man das leicht durchbekommt? Ich meine, Change Management, das heißt, bei allen neuen Leuten, die wissen ja gar nicht, die haben ja keine Ahnung, wie viel davor die Fee war, denen sagt man das einfach, das ist einfach dann der neue Preis und fertig. Bestandskunden, kann man die quasi auch einfach dann jährlich anpassen? Wie macht ihr das oder was würdest du empfehlen?
Ja, also kurz gesagt, wir gucken natürlich, wenn wir sowas machen, dass wir erstmal die Bestandskunde verschont davon lassen, ja, und sagen, okay, wir steigern die Preise für alle zukünftige, die dazukommen. Und wir haben natürlich auch Verträge, wo sich das automatisch anpasst. A, das sind keine 10%, aber da machen wir dann quasi 5% etc. Und wir führen sogenannte Erfolgsgespräche. Und in diesen Erfolgsgesprächen machen wir natürlich klar, was wir in den x Monaten der Zusammenarbeit alles rausgeholt haben aus dem Unternehmen. Ja, also jetzt haben wir bei uns zum Beispiel schwarz auf weiß und du kannst quasi deine Leistung, deine Performance tracken. Hey, was hat mir jetzt tatsächlich der CFO entsprechend hier gesteuert und rausgeholt? Und genau das führt letztendlich dazu, dass wir da so enorm viel mehr Potenzial haben, als wir eigentlich an Preis abrufen, dass wir halt auch zum Beispiel über 10% Preiserhöhung gar nicht sprechen müssen, sondern das klar ist, dass die im nächsten Jahr mit ein bisschen mehr Mehrwert, mit einer klaren Roadmap halt noch mehr Potenzial da drin haben und dementsprechend halt auch bereit sind, die Preise zu zahlen. Also das war jetzt auch mal so ein Einblick bei, zumindest bei den größeren Kunden, die wir haben, da funktioniert sowas.
Verstehe ich. Erfolgsgespräch, ja. Mal klar aufzeigen, sagen wir, Zusammenarbeit hat jetzt 100.000 Euro gekostet für das Jahr zum Beispiel. Ihr habt 200 oder 500.000 Euro eingespart. Und dann gehst du wirklich hin und sagst, okay, nächstes Jahr machen wir genau das Gleiche und dafür wollen wir aber 150 haben. Oder addest du irgendwelche Services oder irgendwelche Perceived Values, damit quasi statt 100, 150k für die Zusammenarbeit quasi möglich ist?
Also grundsätzlich würde ich überlegen, wie kann ich den Mehrwert schaffen, was für mich jetzt mit 10% Preis irgendwo auch in der Waage steht. Ne? Das heißt, wir haben beispielsweise neue Dashboards grundsätzlich eingeführt. Das heißt, davor hatte der Kunde ein minimales Dashboard. Da haben wir gesagt, hey, dann lass uns das noch mit einbauen und so weiter. Ne? Value geschaffen dadurch. Und dann eben auch dadurch die Preise etwas angehoben. Und am Ende des Tages bin ich zumindest auch so, ne, wenn mir ein Dienstleister sagt, er braucht mehr dafür für das, was er tut und der ist richtig gut, ja, dann bin ich auch bereit, das zu zahlen, ja, weil ich weiß, hey, das hat mir das und das auch wieder rausgebracht. Ne. Genau, also das ist so profitable mit dem Preis auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist der einfachste, den es gibt, zumindest auch für alle neue Kunden, damit du nicht die Preisgespräche führen musst, sondern einfach den neuen Preis entsprechend angibst. Ne.
Mega.
So. Zweiter Part sehe ich halt ganz klar beim Profit eben in der Customer Lifetime Value zu schauen, dass ich halt mein Angebot so abstimme, um da eben die bestehende Kunde so zu versorgen, dass die zufrieden sind, damit sie quasi nochmal ein Jahr, nochmal ein Jahr, nochmal ein Jahr bleiben. Wobei, was es gerade in unserem Modell natürlich der Fall ist, dass der Kunde ja nicht nur ein Jahr bei uns ist, der bleibt ja im besten Fall für immer bei uns, bis er irgendwann bei 40 Millionen, 50 Millionen einen eigenen CFO einstellt. Ja. Und genau dafür muss ich sorgen, weil dann habe ich letztendlich hinten raus eine Profit-Maschine gebaut, die mir langfristig gesehen halt diesen Customer Lifetime Value auch hochhält.
Irgendwelche Hacks für Retention Marketing, dass die Leute lange dabei bleiben? Also, agree. Natürlich ist es viel besser, wenn ein Kunde nicht nur ein Jahr, sondern 10 Jahre dabei bleibt. Ja. Aber wie gelingt das einem Unternehmer? Wie gelingt das der klassischen Agentur?
Ich bin stark davon überzeugt, dass wir gerade heute zu wenig in die Kundenbindung gehen, was Ergebnisse dann auch betrifft. Ne? Wir sprechen immer über Testimonials und Ergebnisse und Kundenrezensionen und so weiter. Das ist schön und gut, nur mal mit dem Kunde sich eine Stunde Zeit zu nehmen und auch mal so eine Zusammenarbeit zu reflektieren, ja, und zu schauen, hey, guck mal, wo standen wir jetzt wirklich mal vor 12 Monaten, wo stehen wir heute, was haben wir denn da für, jetzt in unserem Fall, für Euros auch bewegt, ja, was haben wir denn da alles geschaffen, was im Tagesgeschäft völlig normal ist, aber irgendwie halt doch nicht normal ist. Und wenn man das alles mal so zusammen durchgeht, habe ich gerade erst vor 2 Wochen hier gemacht mit einem, den du auch kennst. Und ne, dann kommen da Summen zusammen, wo du dich halt fragst, okay, wann ist denn das passiert? Das habe ich ja nicht mal mitbekommen. Das wissen die meisten gar nicht, dass da was passiert. Und ich glaube, das passiert auch bei jeder Marketingagentur. Ne, geht mir bei unserer genauso. Ich weiß da teilweise nicht, wo da wirklich der Mehrwert liegen soll. Aber am Ende des Tages funktioniert's. Und das ist ja das Wichtige. Und wenn mir aufgezeigt wird, das, was funktioniert, und ich sehe das in Zahlen, dann bin ich halt sofort dabei. Ja? Und genau das tun wir in dem Fall mit unseren Kunden. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, hey, guckt, was ihr tatsächlich bewegt habt und besprecht es auch aktiv, weil bei jedem von uns geht es ja im Alltag einfach unter, was der wirklich erreicht hat, was da wirklich bewegt wurde, ne? Für was du wirklich deine 5.000 Euro im Monat bezahlt hast. Ja. Weil in dem Moment, wo sich ein Kunde diese Frage stellt, hey, für was habe ich denn das eigentlich? Was bringt mir das? und er arbeitet schon mit dir zusammen, dann hast du eigentlich schon verloren, ne? Dann machst du irgendwas in der Kommunikation falsch, weil dann merkt er eigentlich diesen Mehrwert, der spürt er nicht richtig.
Was wir jetzt gerade ausrollen, sind einerseits jährliche Kundenbefragungen in so einem richtig detaillierten Google-Form, was natürlich auch so geframed ist, dass man die eigenen Resultate auch nochmal reflektiert und was es eigentlich einem wirklich gebracht hat, welche krassen Kontakte man in der Mastermind gewinnen konnte, auf welchen Bühnen man sprechen konnte, deshalb wie viel mehr Umsatz man direkt generiert hat. Das wird natürlich auch so gefragt, dass man das sich nochmal vor Augen führt. Zusätzlich überlegen wir auch sogar monthly oder at least quarterly Check-ins, also auch über einen Bot wahrscheinlich. Wir haben ja diesen, das soll ich schon vielleicht noch nicht mitbekommen, Patrizio, also die virtuelle Version von Patrick. Ja. Der wird wahrscheinlich quarterly oder vielleicht monthly ganz kurz, zumindest quarterly den NPS abfragen, Net Promoter Score. Und dann natürlich, ich glaube, du hast genau den richtigen Punkt für Retention Marketing angesprochen, mein Lieber. Und zwar Prävention. Weil man kann am Ende des Jahres, wenn der Vertrag ausläuft, nicht mehr das Ruder rumreißen, wenn er oder sie vor einem halben Jahr mental eigentlich schon gekündigt hat oder vor drei Monaten für sich eigentlich schon die Entscheidung getroffen hat, ich nutze das eh nicht, ich zahle das halt jetzt noch aus, solange ich halt noch zahlen muss, aber weil ich einen Vertrag habe, die sind im Kopf schon weg, die sind schon längst weg, da kannst du noch so ein tolles Sales-Gespräch und Argumente dann finden. Die wirkliche Hebel liegt in der Prävention.
Ja, völlig richtig. Noch ein Beispiel, gerade zu dem Punkt, ne, was vielleicht auch noch gut ist, was bei uns zumindest gut funktioniert. Und das sagten mir schon vor einem Jahr ganz viele Leute, ja gut, jetzt macht ihr mal eure 50 oder 100 Kunde, dann machst du es auch nicht mehr. Aber eins sage ich dir, ich sitze heute noch da und rufe jeden einzelnen Kunde an. Und das alle 6 bis 8 Wochen. Und guck, dass wir da diese persönliche Bindung auch zu mir als Gründer und Geschäftsführer, wenn ich selber im Operativgeschäft gar nicht dabei bin, die Verbindung halte. Weil es hat sich halt auch wieder gezeigt, ne, ein Kunde, der mit dem CFO, Berater, was auch immer, im wöchentlichen Call sitzt, der wird dem nicht sagen, ob da was passt oder nicht passt. Das ist einfach so. Der kann er fragen, wie er will. Und deswegen gehen wir hin und rufen auch unsere Kunden an und führen da einfach ein ganz offenes Gespräch. Hey, wie läuft's? Wo können wir noch was besser machen? Was siehst du denn bei euch noch für entsprechende Themen? Wo sollte man noch hinschauen und so weiter? Und das gebe ich dann quasi hinterher wieder in die Roadmap rein zum Team. Und dann setzen wir die Dinge halt genau ASAP um. Und dann rufe ich ihn 6 Wochen später wieder an und dann kommen irgendwie neue Punkte oder halt auch einfach ein geiles Feedback und sage, hey, krass, ihr habt jetzt alles sofort ja umgesetzt. Habe ja gar nicht mitgerechnet so, ne? Aber dieses ganz kurze persönliche, das ist mir zum Beispiel ultra wichtig und ich merke das auch, das ist den Leuten prinzipiell auch wichtig, auch wenn da keine Zeit im Alltag da ist dafür. Aber ich setze mich einen Vormittag hin, ich rufe jeden Einzelnen an und wenn es nur ein 5-Minuten-Gespräch ist, ich führe dieses Gespräch, weil ich merke, das führt zu dem, dass die sich wirklich richtig gut betreut fühlen auch. Ne? So. Der eine oder andere hat einen Customer Happiness Manager dafür. Habe ich auch, aber die machen bei uns, die Irina aus unserem Team, die macht dafür andere Sachen. Aber das, habe ich gesagt, das führe ich, solange es nur geht, selbst, weil ich merke, wie groß dieser Mehrwert davon ist. Und das kriegen wir auch halt als Feedback wieder zurückgespiegelt. Also das wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung. Sei dir keine Zeit zu schade, um mit deiner Kunde persönlich auch zu sprechen.
Zumindest die A-Kunden. Weißt du, zumindest die 20%.
Klar, je nach Geschäftsmodell halt, ne? Das ist verständlich, ja.
Das darf sich echt jeder mitnehmen aus dem Podcast jetzt. Zumindest einmal im Quartal, weißt du, zumindest einmal im Quartal deine 10 besten Kundinnen und Kunden anrufen und fragen, ob ihr alles passt und wie es ihnen geht. Wir hatten mal im Profit-Podcast den Martin Limbeck, der nennt das Kuschel-Calls.
Sagen, auch gut, ja.
Calls, einfach quasi die Bestandskunden durchtelefonieren und sagen, und wenn er fragt, warum musst du gerade an? Ja, ich habe an dich gedacht, ich wollte nur schauen, wie es dir geht, wie es läuft. Ein Kuschel-Call, laut Martin Lindbeck. Aber
ist auch ein guter Name dafür, ja.
Mega wertvoll. Wie schaut denn das, weil ich weiß, du, deine Zeit ist auch sehr kostbar, das heißt, das letzte Frage noch hierzu, weil das ist, glaube ich, ich werde das umsetzen, ich werde das mitnehmen. Ich habe jetzt unsere yearly Google Forms, die an alle rausgehen. Wir haben den, sagen wir, Quarterly WhatsApp-Bot, der nochmal MPS abfragt und nachfragt, ob ihr alles passt. zusätzlich, aber trotzdem mit mir auch nochmal diese Connection-Verbindung. Du setzt dich da wirklich einfach an einem Mittwoch oder an einem, mein Mittwoch ist ein Marketing-Tag, weiß ich, du setzt dich an einem Freitag oder so hin und telefonierst einfach einen nach dem anderen unaufgefordert, das ist auch meine Frage, einfach an, die telefonierst du einfach, die rufst du einfach an oder schreibst du davor eine WhatsApp-Nachricht, machst den Termin aus oder rufst du einfach unaufgefordert an und sagst, hey Patrick, wie geht's? Wollte nur fragen, ob alles passt, wie zufrieden bist du? So schaut das aus oder wie machst du das konkret?
Ja, also Vorgehensweise ist die, ich habe diesen Kalenderblocker tatsächlich drin. Ja, das ist immer ein Freitagvormittag, weil da sind die Leute erfahrungsgemäß gut zu erreichen. Das heißt, ich habe automatisch schon diese Zeit geblockt, die nimmt mir keiner weg. Ja, das heißt, ich gehe da hin und sage, das ist mein Kundenstrategie-Blocker. Das heißt, ich gehe da von freitags 9 bis 12 hin und fange da anzurufen. Du erreichst natürlich nicht alle. Ja, das ist klar. Wir haben dafür quasi bei uns im Prozess in Trello das Ganze eingepflegt und dann tragen wir da auch ein Feedback ein. Dann entstehen dadurch die Aufgaben, die wir halt quasi nochmal mitnehmen da draus. Und dann rufe ich an und sage, hey, Silvia, du, ich bin ja meistens im Hintergrund tätig. Ich habe ja gesagt, ich melde mich in regelmäßigen Abständen bei dir. Das framen wir auch schon im Onboarding so, ne, dass wir uns bei denen melden in anderer Sache. Wollte einfach mal wissen, wie sieht's bei dir aus, wie läuft's? Und dann kommen wir da in ein kurzes Gespräch rein. Und wenn dann irgendwas ist, was man verbessern kann, wird auch aktiv gefragt letztendlich. Na, und da gibt's ja immer Themen, damit wir auch dazu lernen. Und das ist super Gold wert, weil du merkst halt einfach, okay, Problem oder Herausforderung, okay, wie gehen wir es an, Lösung, und 6 Wochen später hast du es halt nicht mehr. Na, das ist halt immer auch eine Entwicklung, die dann auch gut fürs Unternehmen letztendlich ist, weil du dann merkst, okay, was brauchen die Leute wirklich, wo können wir noch was besser machen, wo sind die Punkte, die vielleicht noch störend sind, und dann kriegst du da relativ gut auch dieses ehrliche Feedback dazu. Ne?
Mega gut, mein Lieber. So stelle ich mir einen Profit-Podcast vor. Geile Episode, vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn man sich jetzt denkt, wow, Mathieu Schuler, that's the man that I have to talk to, wenn es um meine Finanzen geht. Was ist der Call to Action, den du platzieren möchtest am Schluss? Wie tritt man mit dir oder deinem Team in Kontakt?
Yes, also jeder, der da jetzt das Bedürfnis spürt, mehr Profit rauszuholen oder halt einfach mal über die Zahlen zu schauen und zu challengen, den lade ich herzlich dazu ein, bei uns einen Zahlencheck zu buchen. Den Link stellt Patrick wahrscheinlich auch unter das Video drunter oder unter den Podcast. Und da telefonieren wir eine halbe Stunde, One-on-One-Gespräch findet, wie immer, mit mir persönlich statt, weil auch das ist so ein Hebel, den ich bemerkt habe. Ne? Erstgespräch und so weiter, alles gut, aber Zahlencheck ist Chefsache. Und wir gehen einmal durch bei dir 1:1, was sind die Hebel, die du in deinem Unternehmen bewegen kannst, finden da innerhalb vom Telefonat schon raus, auf welche Themen wir uns fokussieren müssen. Und dann gehen wir quasi in die Strategie über und sprechen weiter, wie wir das bei dir lösen können und was dafür rauskommt. Dafür haben wir auch bei uns eine glasklare Berechnung immer im Voraus. Das heißt, du weißt, was am Schluss landet oder wo du am Schluss landen wärst, was du davon hast. Und entsprechend, ja, lade ich da jeden dazu ein, der sich tiefer mit seinen Zahlen beschäftigen muss, auch diesen Call bei mir zu buchen.
Mega, mega cool. Live-Testimonial an der Stelle, selbst durch diesen Zahlencheck mit Mathieu durchgegangen. Extrem eye-opening, extrem viele Learnings rausziehen können. Das auf jeden Fall machen. Super große Empfehlung an Mathieu Schuler von meiner Seite.
Ja, danke Patrick.
Geil, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Danke Mathieu. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen bei unseren nächsten Events. Alles Liebe und schönen Tag noch. Ciao.
Danke Patrick für die Einladung. Ciao.
Gerne, servus.